Ja, moin Pam.
Guten Morgen, Philipp. Hi, how are you?
Hi, wir sprechen über das dritte Tabuthema in unserer Serie von Tabuthemen. Wir haben, jetzt muss ich selber gucken, in Folge 94 über Sexualität gesprochen. Dann haben wir in Folge 83 über das Übersterben und den Tod gesprochen. Und jetzt sprechen wir über Geld. Ein Thema, ich glaube, das sind so die drei großen Themen, die oft als Tabuthemen gesprochen werden. Tod, Sexualität und Geld. Darüber spricht man nicht, sagt man meistens so.
Ja.
Man, über Geld spricht man nicht. Ich frage mich immer, warum eigentlich, aber das ist wohl irgendwie so.
Weil wir alle tun das irgendwie ein kleines bisschen, gerade in diesen letzten paar Jahren, pausenlos, würde ich sagen.
Ja, ne?
Und die Nachrichten sind voll davon und
also irgendwie spricht jeder über Geld. Genau, und wer alles schuld daran ist, dass man kein Geld hat und so weiter und so fort.
Ja.
Die Finger, die werden in alle Richtungen ausgestreckt. Putin ist schuld, aber auch vielleicht die Regierung, die Grünen sind schuld. Also jeder ist schon.
Vorher war das Wall Street, oder?
Ja, früher waren es die Finanzen. Die sind natürlich mittlerweile fallen raus. Ich glaube, die haben jetzt wieder ein gutes Image so ungefähr,
weil
die Banken auf einmal Prozente geben auf dem Konto. Aber naja, also manchmal ist der Kommunismus schuld, dann ist der Kapitalismus schuld. Wie dem auch sei, wir wollen natürlich nicht wieder über Politik sprechen, auch wenn das sehr schnell einlädt bei Geld und Finanzpolitik und sonstigen Themen.
Sondern dass es unsere Verantwortung und Aufgabe ist, eine Haltung zum Geld zu entwickeln erstmal, aber dann auch ständig weiterzuentwickeln, zu pflegen, zu bilden. Also das ist schon ein Thema. Es ist ein großes Thema, weil es auch wieder um Energie geht. Also Sexualität geht um Energie. Auf eine bestimmte Art. Der Tod hat auch was mit Energie zu tun, auf jeden Fall. Und das Thema Geld hat was mit Energie zu tun.
Ja, das stimmt. Und ich würde gerne so ein bisschen verschiedene Geld so versuchen, aus möglichst verschiedenen Perspektiven zu betrachten. So ein bisschen Haltung, aber auch genau dieses so gesellschaftlich, so ein bisschen versuchen reinzugehen, so ein paar Gedanken, die ich habe, zu teilen. Und auch so, wie steht man heutzutage, also wie hat sich die Meinung auch so von vielleicht ein bisschen im heutigen Gedankenweise dazu angepasst oder verändert. Und ich würde aber vielleicht erstmal starten, wie wir zu Geld stehen. Ich bin ja als Enneagram-Stil 3 prädestiniert dafür, dass jeder denkt, ich brauche 1 Million auf dem Konto, mindestens eine, eigentlich sogar eher 3, und ich brauche 5 Ferraris und 3 Porsche in meiner Garage. Ja. Das ist zumindest, was in den Büchern über mich steht. Und mit diesem Bild konnte ich mich noch nie anfreunden. Also das war eigentlich immer der Grund, warum ich gesagt habe, ich bin keine 3, weil damit kann ich sehr wenig anfangen. Also um es einmal laut ausgesprochen zu haben, ich fahre einen gebrauchten, aus 2006 gebrauchten Smart. und den fahre ich auch nur, weil ich hier in der Region, wo ich gerade lebe, kein sehr gutes öffentliches Netz habe. Oder
wahrscheinlich so gut wie gar keins.
Ja, geht schlecht, aber ein bisschen gibt's.
Ja.
Aber dann nur auch von einer Stelle zu einer anderen Stelle, aber nicht irgendwie, wenn du wo spezifisch hin willst, kommst du dann nicht ohne Auto hin.
Ja.
Also deswegen, ich habe auch gar nicht die Ambition, ich finde Autos, ich habe noch nie verstanden, warum man sie braucht. Ich finde sie schön, ich fahre sie gerne, aber warum man ein Auto braucht, das irgendwie 200.000 Euro kostet, kann ich nicht mal rational
diese nachfragen. Kategorie nicht, aber ich bin ja nun eben diese andere Generation und für mich war, also bestimmt ab meinem 16. Geburtstag, innerlich ein so großer Verlangen, Wunsch, Traum, ein Auto zu haben, mein eigenes Auto zu haben. Und das fühlte sich so, dann werde ich bald mein eigenes Auto haben. Selbstständigkeit, erwachsen sein. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet hat, aber es hat eine Menge Ich glaube, das war auf eine Linie mit lange rote Fingernägel und langes Haar. Und also es war alles so irgendwie, gehörte zu diesem Image dazu. Aber schon auch Lust, weil mein Vater war ein lustvoller Autofahrer. Er hat keine großen super Autos gehabt, aber er war ein lustvoller Autofahrer. Also er hat es richtig gerne gemacht. Und ist auch mit uns solche Dinge, wie wenn, weiß ich, in Schottland so die Berge rauf und runter und wii, und also mit uns gespielt sozusagen als Kinder, mit Autofahren und Abenteuer und Picknicks und also dieses Lustvolle war immer drin, auch bei mir. Und der Stolz, ne, also dazu, unser Haus hatte in London, er hat es gepflastert vorne, damit es eben, und da passten drei Autos drauf. Und das war mein Vaters Auto, mein Bruders Auto und dann eben mit 17 mein Auto. Und ja, und was wir alle natürlich sehr gut Auto fahren können, um da rein und raus zu kommen. Aber es war ein Bild, wo mein Auto auch da stand, war einfach herrlich. Also das war so wie ganz werden. Also es war richtig, richtig wichtig.
Und ich meine, ja gut, also mit 18, ich glaube, da findet es jeder geil, ein Auto zu haben, ne, so ungefähr. Also vermute ich, weiß nicht, wie die neue Generation, aber dieses Gefühl von, oh cool, ich habe ein eigenes Auto und einen Führerschein, da fühlt man sich einfach, das ist wirklich so ein bisschen neue Ära. Oh, ich kann jetzt überall hin, brauche nicht mehr fragen und so. Mein erstes Auto war auch, ich hatte einen roten kleinen Flitzer, so einen japanischen. Und mein Hauptthema war allerdings, ich habe dann eine richtig, wirklich 1A Musikanlage reingebaut.
Ach.
Und wie du weißt, ich bin Musikjunkie und das war mir eigentlich wichtig. Ich wollte eigentlich ein Auto haben, um richtig geile Musik im Auto zu hören, mit viel Bass und ja. Einfach geilem Dein Sound. Eine
kleine Musikstudio auf Räder.
So ungefähr. Ja, ja. Also ich kann mich auch noch erinnern, so wirklich so total klischeemäßig, dann so irgendwelche Partys an Schrebergärten und ich habe mein Auto dahin gefahren, den Kofferraum aufgemacht und Musik über die Anlage so.
Ja.
So mit 19, 20, ja, war schon witzig, ja.
Herrlich, ne? Und da siehst du, wie wir reden, wie schnell wir anfangen zu schwelgen. Also es ist eine Quelle für Lust. Auto ist eine Quelle für Lust und Geld ist die Möglichkeit, ein Auto zu kaufen. Ich habe tatsächlich mein erstes Auto, also jemand hat mir vielleicht ein paar Pfund dazugegeben, aber ich habe es wirklich selber gekauft. Also ich hatte schon in Urlaube gearbeitet und immer aufs Konto und ich habe tatsächlich mein erstes Auto selber gekauft und es auch finanziert.
Ich weiß noch, meins hat das erste Auto 3.200 Euro gekostet, das ich hatte. Und ich habe die Devise von meinen Eltern war grundsätzlich immer, egal was ich will, ich muss mindestens die zwei Drittel von dem Geld selber erarbeitet haben, damit ich es mir kaufen darf. Und dann haben sie so den letzten Drittel, letzte Viertel haben sie dann oft dazugegeben. Und beim Auto war es genauso. Also ich musste, wie viel waren es? Ich glaube 2.500 Euro brauchte ich irgendwie. Und den Rest haben sie dann so mir mitspendiert, sage ich mal. Das war natürlich immer sehr großzügig, aber ja, so war es bei mir.
Ja, und Geld, da hören wir auch das Image-Thema, was wir beide da, glaube ich, hatten. Also der Lustfaktor, Image-Thema. Geld hat zumindest in jungen Jahren eine Rolle gespielt, also es war notwendig für ein bestimmtes Image, die ich pflegen wollte, weil ohne das Geld hätte ich es nicht machen können. Und da gehörten bestimmte Sachen, also was war das für mich? Bestimmt ein bisschen die Kleidung, obwohl das nie besonders wichtig bei mir war. Vielleicht mal nicht nur local ausgehen, sondern nach London rein. Ich meine, ich wohnte, sag ich mal, eine halbe Stunde von London, also nach London rein war immer der größere Image-Gewinn, ne? So, wenn man da irgendwie in Lokalen unterwegs war. Und natürlich kam dann relativ schnell, wenn man alleine unterwegs war, Urlaub ist auch ein Geldfaktor. Ja, also viele Themen, die für den eigenen Erleben und Entwickeln und einfach Abenteuer, ne, diese Abenteuer erwachsen werden, dann spielt Geld auf jeden Fall eine Rolle. Und wie ist die Beziehung dazu? Du sagst, 2/3 muss ich verdienen, letzte Drittel selber. Ich habe grundsätzlich das Gefühl gehabt, ich muss so ziemlich alles verdienen. Aber es gab eine Großmutter, die mal was zu irgendwas gegeben hat und meine Eltern mal, aber nicht viel. Also die hatten das auch nicht. Also es war wirklich sehr eingeschränkt, dieses Hinzugeben.
Ja, da will ich noch ergänzen. Also mein Gefühl ist auch immer, ich muss es komplett selbst verdienen. Also das ist schon so. Nur dann kommt plötzlich irgendwie aus der Güte ihres Herzens meine Eltern oder wie auch immer, die sagen, okay, komm, hier, hast du ein bisschen was, so ungefähr. Da fühle ich mich natürlich auch wirklich, ja, wie soll man sagen, privilegiert, dass ich nicht in ärmster Armut groß geworden bin, sondern ich glaube schon mittlerer Mittelstand sozusagen.
Ja.
Also das ist natürlich schon ein echtes Privileg auch, klar.
Es ist ein Vorteil, ne? Und ich muss sagen, so wie ich groß geworden bin, ich fühlte mich sehr gut, Zugehörigkeit, also es war um mich herum, ich meine, die Klassiker bei uns in England, es gab, also ich bin ja in London so die meiste Zeit, also nachdem wir von Schottland nach London gezogen sind, die meiste Zeit, und es war das Klassiker, also ein semi-detached, also ein halbes Haus mit Garten, wir hatten immer einen größeren Garten, weil mein Vater große Garten wollte, und man hat, ja, ein Auto und ein Urlaub und also sowas wie Essen gehen war wirklich selten. Das war absolutes Spezialprivileg und nur für very, very special occasions. Da hörte es schon auf. Und mal ins Theater gehen, mal als Familie ins Theater gehen oder nach London rein zu irgendeinem Cinema, einem großen Cinema. Das war auch halt, es hat Seltenheitswert gehabt. Es passierte, aber es war halt wirklich ein großes Luxusgefühl. Aber weil es um mich herum auch so war. Ich hatte eine Freundin, also die wir sind heute noch befreundet. Und das war einfach so, dass das war die mit mehr Geld. Und der Vater hatte seine eigene Firma und da gab es ein Mercedes. Aber gefühlt waren wir absolut. Also es hat keinen Unterschied gemacht, wir waren gleichwertig. Also da hat Geld überhaupt keine distanzierende Rolle gespielt. Und sie hat genauso bei mir geschlafen, als ich bei ihr. Und meine Eltern haben sie genauso irgendwo mitgenommen oder ihre Eltern haben mich mitgenommen. Es war alles sehr, fühlte sich sehr integriert. Es war keine Trennung oder kein...
Ja, das ist natürlich was, glaube ich, auch nicht so häufig vorkommt. Ne? Es ist schon so, oft wird ja eine Trennung von Kindern unterbewusst auch irgendwie im Sinne von, wie wohlhabend sind die Eltern. Also es ist schon eher selten, glaube ich, dass gerade die wirklich, ich sag mal, etwas wohlhabenderen Eltern so auf Gesamtschule mit irgendwie allen möglichen Gesocks, so Worte hört man dann, ne? So Lumpenleuten geben wir uns jetzt nicht ab oder so. Das ist natürlich aus meiner Sicht absolute Katastrophe. Aber ja. So ist es schon, ne? Dieses Gefühl von, du musst schon in den richtigen Kreisen verkehren, wenn du einen gewissen Stand hast, sozusagen. Und da wird dann auch so mehr separiert. Und es ist, glaube ich, schon auch so, wenn du halt einfach dir Sachen nicht leisten kannst, dann kannst du halt auch nicht mitgehen. Also ich erinnere mich zum Beispiel tatsächlich an mein Semester auch in London, Auslandssemester in London hatte ich, 2009, glaube ich, oder irgendwie so 10. Und da war ich auch mit Leuten unterwegs, die irgendwie von der Uni, bin da irgendwie in so eine coole Truppe an Leuten reingeraten. Und mindestens die Hälfte davon hast du richtig gemerkt, also auch internationale Studenten, die haben richtig Kohle, also ne, so in Markenklamotten, also richtige Markenklamotten, so teure Markenklamotten, Versace und so, teilweise Rolex an der Hand und okay, hat mich jetzt nicht so irgendwie beeindruckt, aber du hast halt gemerkt, die haben Geld. Und dann haben die einfach so vorgeschlagen, so ey, lass mal noch irgendwie da und dahin in den Club oder wie auch immer in London. Und ja, wir fahren mit dem Taxi, also U-Bahn fahre ich jetzt nicht und so. Ja. Und ich so, ey, Leute, also ich kann nicht mit, ich kann kein Taxi leisten. Ich, also in London mit Taxi fahren für 20 Minuten zum Club, no chance, auch nicht, wenn wir es teilen. Also ich gehe nicht mit. Und dann hast du schon so gehört, so, oh, Spielverderber, was geht? Zahl doch einfach ein Taxi mit, was ist eigentlich das Problem? Und diese Denkweise von, man kann sich's einfach nicht leisten, wurde gar nicht so verstanden. Und dann war wirklich so, ich wurde dann mehr oder weniger eingeladen, aus für mich irgendwie so gefühlt so, oh, darf ich das annehmen? Ist das okay, wenn die mich jetzt zum Taxi einladen und so? Das, so ein bisschen mit schlechtem Gewissen. Und dann waren wir in diesem Club und die haben halt eine Flasche Wodka und Gin und was auch immer nach der anderen bestellt. Und ich habe halt so, ich sag mal, mein eines Glas habe ich dann so aus Höflichkeit fast schon, weil die mich immer ein Glas in die Hand gedrückt haben, habe ich dann so langsam vor mich hingetrunken, weil ich einfach niemandem, ich finde es, ja, ich wollte da nicht partizipieren in diesem, okay, jetzt nach mir die Sinnflut, ich betrink mich jetzt auf Kosten anderer. Aber da habe ich echt so gemerkt, das ist eine andere Welt, die würden nicht verstehen, wenn ich da sage, sorry, ich kann mir ein Getränk leisten und dann war's das für heute Abend. Ich habe gerade so den Eintritt bezahlen können, so ungefähr. Und da merkt man so ein bisschen das Separieren zwischen, ne, so.
Und das ist interessant, weil es ist sehr interessant, weil ich, also das, was du erlebst, ist natürlich auch eine sehr persönliche, subjektive Gefühl, was du bekommst, wenn du so doll merkst, dass die viel mehr Kohle haben.
Mm, ja.
Wir sind ja im Herzzentrum. Im Herzzentrum spielt es halt eine Rolle, weil es mit Wert, zumindest in dem Alter, man hat es noch gar nicht differenziert. Also das ist einfach so, dass ein bestimmtes Auto, ein bestimmter Ort zu wohnen, eine bestimmte Menge an Geld, sagt etwas aus über den Wert des Personens, obwohl das natürlich überhaupt nicht stimmt, aber es fühlt sich so an. Aber dann gibt es noch etwas, was ich kenne auch in jungen Jahren. Es gibt die, die mit einem ähnlichen, ich würde sagen, Vernunft damit umgehen. Und es gibt die, die so eine Art Verrücktheit damit machen, wo im Grunde enthemmt. Und mit diesen Menschen habe ich mich nie wohlgefühlt.
Mhm, ja,
wirklich nie.
Ich auch nicht.
Also egal, ob es jetzt, da habe ich auch wirklich sehr dafür gesorgt, dass ich vermieden habe. Und interessanterweise, ich kenne genau das Thema mit Clubs und so weiter. Interessanterweise, das war schon so, dass mein Freundeskreis, die hatten schon diesen Vernunft. Also die eine Freundin, wo wirklich mehr Geld zu Hause war, sie war total auf meine Linie mit, wie wir mit Geld umgehen. Sie war schon sehr vernünftig. Das Einzige war, dass wir haben morgens immer Hausaufgaben im Bus gemacht zusammen und sie hat immer Süßigkeiten gekauft morgens, hätte ich mir nicht leisten können. Also sie hat immer so ungefähr, was ich in Taschengeld ausgebe in einer Woche, hat sie so ungefähr morgens, jeden Morgen für ihre Busfahrt da. Und das hat sie natürlich immer mit mir geteilt. Also das hätte ich nie gemacht und nicht machen wollen und nicht machen können.
Ah ja, an die Zeit erinnere ich mich auch. Große Pause, wenn du dir was leisten konntest beim in der großen Pause bei dem kleinen Kiosk so ungefähr.
Ja, genau.
Dann warst du der King. So dann, also wenn du es dir so einmal im Monat oder so dann so ein richtiges Frühstück beim Kiosk gekauft hast, da warst du
aber
der King.
Aber es ist interessant. Ich frage mich gerade, war das in Deutschland extremer als in Großbritannien, weil also wir haben auch diesen einen Junge, ich habe schon mal darüber gesprochen, der sehr arm war, das wussten wir alle. Er war unheimlich geliebt, also er war sehr beliebter Typ in der Klasse, aber wir wussten, dass er sehr arm ist. Also man sah es an seine Klamotten und alles. Und er hat auch immer gebettelt, also genau diese Kioskbesuch. Ich glaube, er kam auch hungrig zur Schule, nehme ich an. Und er hat auch gebettelt. Und irgendwie haben wir alle total gib das dir. Also das war für uns relativ selbstverständlich, dass wir ihm irgendwas abgegeben haben. Also jetzt nicht den ganzen irgendwas kaufen, sondern so ein Stück irgendwo, aber wenn zwei, drei ein Stück geben, hat er auch was. Das war, also er war schon sehr integriert mit uns Kids, so als Teil der Klasse. Und was ich immer großartig finde, bis heute, die Schule hat ihn auch durchgezogen bis zur 5. Klasse. Also hier würde er mit Sicherheit schon längst rausgeflogen sein, weil sein akademischen Beteiligung war auch nicht so groß. Aber es war ein gutes Gymnasium, aber er ist da, die haben ihn gehalten und geblieben und dadurch hat er auch diesen sozialen Marco nicht bekommen. Also die haben wirklich viel dafür getan, dass er mit seinem Schicksal gut durchkommt. Charakterbildung würde man das nennen bei uns, Charakterbildung.
Ja, ich glaube, das Problem an Geld ist und wie an vielen anderen Dingen, und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mir definitiv an die Nase fasse, als ich jünger war. Ich hatte diese Empathie und dieses Verständnis damals überhaupt nicht. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Also, wie gesagt, wir waren sicherlich nicht reich, so, aber ich sag jetzt einfach mal, alles bekommen. Wir waren im Urlaub und ich habe was Klamotten gehabt und wir hatten gutes Essen zu Hause und ich hatte keinen Mangel in dem Sinne.
Ja.
Und und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch nicht das Verständnis für Menschen, die wirklich arm sind, so Beispiel wie dieser Freund oder dieser Schulkamerad, den du damals hattest, und konnte dann auch eben nicht so richtig mitfühlen, weil ich glaube, es gibt ja so ein paar Themen im Leben, man merkt erst, was es bedeutet, wenn es weg ist. Also, und bei Geld ist es ganz bestimmt so. Also, wenn du ein Grundeinkommen hast, wo du sagst, okay, damit komme ich gut über die Runden, ich kann ab und zu mal ins Restaurant und irgendwie in den Supermarkt und mal in Urlaub, dann merkst du erst, was du hattest oder wie es anderen geht, wenn du es nicht mehr dir leisten kannst. Ja. Und dieses Mangeldenken hatte ich glücklicherweise, wie gesagt, bin ich sehr dankbar auch für. Aber dieses hatte ich nie in dem Sinne. Deswegen war immer meine Empathie so, ich sag mal, dass jemand arm ist und oh, den muss ich ein bisschen unter die Arme greifen. Die Denkweise war in mir nicht so verankert. Und vielleicht ist es deutsch, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach ich, das weiß ich auch nicht. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass in Deutschland ja diese Neidkultur existiert. Und das ist ein Wort, das sicherlich jeder kennt. Also Neidkultur Deutschland. Jeder, der in Deutschland wohnt, du kennst es bestimmt auch. Ich weiß nicht, wie es da in Großbritannien ist mit der Neidkultur, ob das da auch existiert.
Ich kann mir kein Urteil erlauben, weil also es ist einfach so, das weiß ich auch, dass die Dinge sich sehr verändert haben. Ich meine, ich bin ja zur Schule gegangen vor mehr als 50 Jahren. Und ich weiß, das höre ich überall, dass die Dinge sich sehr verändert haben. Aber andererseits, wenn ich in meine Familie und Freundeskreis schaue, fühlt sich das für mich schon sehr wieder. Es hat einen hohen Wiedererkennungswert. Also ich finde, die achten immer noch sehr auf Sozialverhalten und Fairness und wie geht man miteinander um und eben Charakterbild. Also was wirklich anders ist, ist, dass diese Charaktergeschichte eine vordergründige Rolle hat bei uns irgendwie. Der Charakter zählt. Zum Beispiel, es würde keine Ausrede sein, eben ob viel Geld oder wenig Geld, es würde keine Ausrede sein für schlechtes Benehmen. Also Unhöflichkeit oder Grobheit oder so.
Ja, das wäre hier auch nicht so, glaube ich.
Aber andererseits, wir wissen doch alle, dass Großbritannien, wenn du einen Haufen Fußballfans irgendwo hat oder wenn die irgendeine Insel überfallen im Sommerferien, wir hören es, wir lesen es, ich finde es furchtbar peinlich. Wir hören aber auch, dass die da ganz schön randalieren können und sich unmöglich benehmen können. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass Großbritannien nicht schon ein paar riesige Probleme hat.
Nee, klar, mir ging es jetzt um den Aspekt der Neidkultur.
Ja, es ist interessant. Mhm. Aber ich habe immer gewusst, dass Charakter bei uns wesentlich vordergründiger ist, als es hier ist. Also hier waren halt die Noten vordergründig. Obwohl ich sehr gute Lehrer kennengelernt habe, die auch auf bestimmte Aspekte geachtet haben. Also musste ich auch sagen, aber es war nicht das Hauptthema. Und das war bei uns interessant, schon eher. Also Ethik, Integrität, höflich, Fairness, da würde unheimlich drauf geachtet und gebildet und geahnt, wenn es nicht eingehalten würde.
Ich will aber mal jetzt ein bisschen mich aus dem Fenster lehnen und tatsächlich vielleicht einen positiven Aspekt von dieser Neidkultur reinbringen, weil ich finde, auf der einen Seite, ja, also man kann sich darüber aufregen, Neidkultur Deutschland und so, niemand gönnt einem was und keine Ahnung, du dann guck mal nach Amerika und die werden da noch angefeuert, wenn sie irgendwie ihre 20 Millionen im Jahr verdienen und machen noch mehr Geld und so. Aber ich finde, ich glaube, dass die Neidkultur auch eine positive Auswirkung hat in dem Sinne, dass sie uns irgendwie in Balance hält. Also ich glaube, diese krassen Extreme, die man in anderen Ländern wahrnimmt, dass die nicht so, gut, die werden mehr, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht so ausgeartet, weil dadurch, dass du darauf achtest oder so ein bisschen dieses Gefühl von Neidkultur da ist, wenn du dir was kaufst, so nach dem Motto, ah, brauche ich jetzt wirklich diesen Ferrari oder reicht auch irgendwie ein Mercedes oder so? Es artet nicht so stark aus meiner Sicht und auch diese, wenn ich das einfach mit Amerika vergleiche, dieses Anfeuern von noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld, also wie geil du bist, wenn du Geld verdienst im Vergleich zu hier in Deutschland, bist du so geil, wenn du Geld verdienst? Ich weiß es nicht. Also wenn du als Bauarbeiter mit einem Porsche vorfährst, dann denken sich die Leute erstmal, warum kann der sich einen Porsche leisten, so ungefähr.
Ja, also ich versuche hier mitzugehen, weil wie gesagt, dieses Ausdruck Neidkultur, ich kenne den Ausdruck. Es ist ein Ausdruck, den man hier häufig hört. Und ich löse mir immer eine Fragezeichen aus. Ist das so?
Ja, ist schon so.
Also es löst eigentlich eher Fragezeichen bei mir aus, aber es ist nicht so, dass ich aus meiner persönlichen Erfahrung dazu etwas sagen kann. Vielleicht liegt es daran, dass ich durch das Enneagramm das ganze Thema sich vergleichen, Konkurrenz, persönlicher Wert. Ich meine, ich habe so viel damit gearbeitet und der Unterschied zwischen einer kompetitiven Haltung und einer kooperativen Haltung. Also in diesem Bereich, in diesem Feld, findet das wahrscheinlich statt, diese Neidkultur. Aber es ist nicht etwas, was ich unbedingt beobachte oder erlebe. Aber ich merke, dass sehr viele Menschen darüber sprechen. Ich merke, dass sehr viel Kritik fließt. Und hat es was mit zu tun? Also kritisiere ich die, auf dem ich neidisch bin? Kritisiere ich automatisch?
Also nicht, sicherlich ist es keine Kausalität, dass es du immer die Leute kritisierst, auf die du neidisch bist. Ganz bestimmt nicht. Aber ich glaube, wenn, und wir sagen hier unbewusst, ne, komplett unbewusst.
Ja, genau.
Wenn man gerne etwas hätte, was eine andere Person auch hat,
ja,
dann ist es natürlich sehr leicht, das abzuwerten, was die Person hat.
Ja.
Sehr leicht.
Und es ist eine Möglichkeit, sich zu erhöhen und sich besser zu fühlen. Also in den Schmerz wieder loszuwerden, dass ich es nicht habe. Klar. Und das habe ich mit Sicherheit, das sind für mich Verhaltensweisen, die habe ich mit Sicherheit als Teenager gemacht und als junger Mensch. Aber irgendwann werden andere Aspekte an einem Menschen einfach wichtiger.
Und ich finde,
wenn dieser Reifungsprozess stattfindet, es gibt natürlich Leute, die, ich sag mal, ein bisschen pubertäre Haltung haben und die haben es noch mit 50 und 60. Also wenn das nicht weiterentwickelt würde, dann glaube ich, ist es sehr leicht, noch auf diese Schiene unterwegs zu sein, wenn jemand mehr hat als mich, ob es jetzt, dass die eine Beförderung bekommen oder eine wichtige Position oder ob mehr Geld, größeres Auto, größeres Haus, wenn man in diese Schiene noch unterwegs ist, dass das eine Quelle für erhöhten Wert oder Makel, dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass man noch diesen Ausgleich braucht. Ich muss die nur abwerten. Ich habe das große Glück gehabt, mit unheimlich vielen Menschen zusammenzuarbeiten, aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten, unterschiedlichsten beruflichen Feldern und ganz bestimmt mit sehr, sehr unterschiedlich finanziellen Hintergrund. Und dadurch hat sich das für mich irgendwie, finde ich, komplett verschwommen. Also man passt sich ein bisschen an. Aber ich sitze hier manchmal und habe einen Klient, der viel über Geldmangel spricht. Und in einer anderen Situation habe ich einen Klient, der spricht über viel zu viel Geld und er weiß nicht, wie er das vererben soll und so weiter. Und ein anderer sitzt hier und erzählt, was für ein schlechtes Gewissen er hat, weil er so viel Geld hat. Also ich merke diese ganz unterschiedlichen Geschichten und unterschiedliche Erfahrungen, die die Menschen selber haben, haben mir geholfen, mich wirklich sehr davon zu disidentifizieren. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin ja nun mal selbstständig schon sehr lange, oder mit meinem Mann früher in die Familienunternehmen, da ist ja immer das Thema, also man muss vernünftig damit umgehen. Man kann sich nicht erlauben, diese Exzesse und diese enthemmt sein.
Und ich glaube, das ist halt das Spannende. Also wir sagen ja, wir sind bei beider der Haltung, Geld, es muss genug sein, sozusagen.
Also ja, genug, ich finde das Wort einfach, genug ist ein sehr gutes Wort.
Ja, es muss genug sein. Sag mal, was du damit meinst, genau.
Das ist ja die Haltung, die ich irgendwann gefunden habe, weil ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, im Leben viel Geld zu verdienen, auch mit sehr wenig Geld auszukommen über lange Strecken. Also ich habe die ganze Mischung, würde ich so sagen, im Leben erlebt. Es hat nicht viel geändert an das Glücklichsein, das finde ich wichtig. Das habe ich auch erkannt. Und was man vorher in jungen Jahren denkt, das ist sehr viel in das Glücklichsein verändert. Also ganz deutlich ist, genug ist das, wo das aufhört, Glück hört auf, davon abhängig zu sein, vom Geld, in dem Moment, wo genug da ist. Das habe ich irgendwie erkannt. Also genug ist gut. Und dieses Wort genug ist auch wichtig. Ich hatte Arbeit am Anfang, mich zu würdigen, meine Arbeit zu würdigen, genug Geld zu nehmen für meine Zeit und das Respekt und sich nicht ausnutzen lassen. All diesen Themen, die ja nun mal vielleicht viele haben, wenn die selbstständig sind, aber auf jeden Fall im Herzzentrum als zwei ist es leicht, in diese Ecke zu kommen. Und da eine gute, geerdete Haltung zu finden, wo ich gut für mich eintreten kann, wo ich gute Grenzen habe und wo ich darauf achte, dass es respektvoll ist, dass es genug ist. Und ich habe dann überlegt, was ist das Ziel vom Geld im Sinne von, also ist das Ziel immer ein größeres Auto, größeres Haus, größere Urlaube? Ist das der Funktion von Geld? Und irgendwann ist die Antwort so deutlich, nein. Das ist einfach, je größer und mehr ist immer mehr Verantwortung, es verbraucht mehr Energie auch. Also dieses Aspekt von Energie, wenn ich da hinschaue und es erlebe und immer wieder nochmal reflektiere, da eine Balance zu finden, das ist das nächste Wort. Eine Balance zu finden, wo es genug ist, aber es fordert von mir nicht noch mehr Energie, als ich geben möchte in meinen Lebensform. Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Und das heißt, wenn man mehr Geld hat, größeres Haus, größeren Garten, all das fordert mehr Zeit, mehr Verantwortung, mehr Aufwand, mehr Energie und so weiter. Also da habe ich bemerkt, okay, das muss irgendwo ungefähr stimmen und nicht mehr, weil zu groß ist einfach zu groß. Ich möchte kein Hollywood-Villa haben mit 5 Badezimmer und hört sich für mich, dann musstest du Personal haben. Also das möchte ich jedenfalls nicht, aber das kann jeder machen, wenn die es wirklich brauchen. Das geht freiwillig. Also dieses Genug, Balance, Input, Output von Energie, Zeit, Aufwand, dass das irgendwo stimmt. Und ich meine, ich bin ja ein bisschen wie du in die Ecke von Effizienz. Und da sehr hingucken. Also schon alleine
Würdest du sagen, du bist geizig? Geiziger Mensch?
Also ich bin erzogen mit einer schottischen Achtsamkeit. Und ich kann geizig sein in dem Sinne, ich gebe nicht gerne Geld aus, wo es nicht nötig ist. Ich verschwende nicht gerne. Wirklich nicht. Also ich achte schon im Kühlschrank, so gut ich kann. Natürlich gibt es mal ein Stück Obst oder irgendwas, was man doch mal wegwerfen muss. Aber es ist halt eben nur gelegentlich mal. Also ich achte da schon drauf. Und dieses Gefühl von Geiz ist ja auch wieder eine hohe Achtsamkeit für etwas. Was ist Geiz, ne? Ist es eine hohe Achtsamkeit? Ist es ein Zurückhalten von etwas? Nein, meins, ich gebe es nicht. Das bin ich sicherlich nicht. Ich achte darauf, dass ich es vernünftig zurückhalten kann, aber dass ich auch loslassen kann und es fließen lassen kann, wenn das scheint mir ein guter Weg zu sein. Also wenn diese Qualitätsmerkmale von Balance und genug und wenn es natürlich sich irgendwie stimmig anfühlt. Also ich kann auch mir was gönnen, wenn es sich für mich stimmig anfühlt. Sicherlich in meinem Leben war der größte Luxus, den ich mir erlaubt habe, war diese Zeit, wo ich Enneagrammmäßig am Forschen und Sammeln Erfahrung und verschiedenste Lehrer und verschiedenste Reisen, große Reisen, um das zu bekommen, was ich wollte. Und wenn ich gucke, wie ich heute unterwegs bin, ich bin so dankbar dafür, dass ich den Mut hatte damals, dieses Geld dafür auszugeben. Weil es hat natürlich viel Geld gekostet. Und ich war eigentlich 17 Jahre lang mit Bildung, Ausbildung, Fortbildung, Vertiefen unterwegs. Und es hat sicherlich sehr viel Geld gekostet. Und, also, da war ich nicht geizig. Aber ich hätte mir nie das teuerste Hotel oder sowas genommen. Also ich hätte immer sehr achtungsvoll die Kosten zusammengehalten.
Also ich würde sagen, ich bin schon geizig tatsächlich. Zum Leidwesen meiner Frau bin ich schon echt geizig. Und das ist ein Thema, mit dem ich versuche, sehr aktiv zu arbeiten, weil ich Geiz auch im Gegenzug zu dem Motto von einem damaligen, ich glaube Saturn war die, ne? Geiz ist geil.
Ja.
Ich achte wirklich extrem darauf, wenn ich was im Internet kaufe, kaufe ich das günstigere. Wenn ich mittlerweile sogar im Supermarkt, wenn was reduziert ist, merke ich, sehe ich es und nehme es mit so ungefähr für Vorrat oder was auch immer. Also ich merke, mein Geiz ist schon da. Auch wie du sagst, ne, Urlaub. Also wir sind früher komplett mit Airbnb, als es noch günstig war. Mittlerweile ist es ja auch so teuer wie Hotel, so ungefähr. Und da bin ich auch sehr immer drauf achten, so wie günstig ist das alles und können wir uns überhaupt leisten? Fahren wir da überhaupt hin? Also das merke ich schon. Interessanterweise merke ich gerade, ist es wegen Subtypen auch? Also es ist jetzt gerade interessant, Enneagramm-Subtypen.
Ja, absolut.
Also
absolut.
Ich würde ja schon sagen, dass ich dominant eher selbsterhaltend bin, selbsterhaltender Subtyp. Und ist das auch bei anderen Enneagramm-Stilen, die eventuell selbsterhaltend sind, ein anderer Umgang mit Geld als die 1:1 und sozial? Also ich erlebe es auf jeden Fall bei anderen Dreiern, die zum Beispiel nicht selbsterhaltend sind. Da ist schon mehr Großzügigkeit so in den Leuten. Zum Beispiel sozialer Subtyp 3, kenne ich, ist schon auch nicht so geizig wie jetzt zum Beispiel ich im Vergleich.
Ja.
Das finde ich auch ganz spannend so zu sehen.
Ja.
Ja, aber ich würde es einfach unabhängig von 3, einfach also so diese Subtypen, egal welcher Enneagrammstil, selbsterhaltend dann der 1:1, also dieses in Beziehung sein, sexuell und der soziale Subtyp.
Ja.
Dass da einfach vielleicht auch an unterschiedliche Dynamiken in der Haltung, einfach in der Grundhaltung
absolut,
zu Geld auch
unbedingt
entstehen.
Unbedingt. Und das wissen wir, in allen selbsterhaltenden Subtypen haben natürlich eine viel stärkere Reaktion, wenn ihr Geld irgendwie in Gefahr angetastet, vielleicht sogar von anderen übervorteilt genommen wird. Also ganz klar ist, dass ein selbsterhaltender Subtyp da eine viel stärkere Reaktion hat, ist viel besser defended, ist viel besser geschützt. Also ist verteidigt das Geld bis aufs Messer sozusagen. Und ich bin auch manchmal erstaunt, genau in der Punkt kann ich wirklich das richtig schockierend finde, wenn jemand, den ich persönlich als großzügig erlebe, und dann kommt ein Punkt, das kann auch mit mir sein oder mit jemand anders, wo ich es erlebe, diese Trigger, der wird, diese Knopf wird getriggert aus irgendetwas. Und dann kann ein solcher Kampf gezeigt werden, die ich dann als extrem übertrieben erlebe. Und wenn ich mein Ratio sage, naja, das haben die nicht nötig und eigentlich so schlimm ist es nicht und es wäre nicht nötig, jetzt so einen Aufstand zu machen. Aber es geht um Geld und Geld, da merkt man, wie identifiziert wir sind damit und speziell die selbsterhaltende Subtyp und wie vielleicht ist es bei alle drei Zentren unterschiedlich, aber auf jeden Fall im Kopfzentrum, du merkst richtig, ich verteidige es. Es wird wirklich Waffen gezogen. Und da ist kein Spaß mehr. Und reden funktioniert auch nicht mehr. Und meine Erfahrung ist, das ist besser einfach sehr, naja, du weißt, loving kindness und Informationen geben und aber ich würde sagen, an der Stelle hast du, also jedenfalls ich habe keine Chance, falls ich eine andere Meinung habe, damit durchzukommen. Kannst du damit was anfangen?
Nicht so in dem Sinne jetzt privat. Meine Frau ist genau das komplette Gegenteil im Umgang mit Geld. Also während es bei mir sehr wichtig ist, dass ich immer so einen Grundpuffer habe, der so nicht unterschritten wird, so einfach der Notgroschen, sag ich mal.
Aber darf ich da ganz kurz?
Ja.
Die Frage ist, wenn ich spreche über diese Selbstverteidigung vom mein Geld,
ja,
ist es was komplett anderes, wenn ich entscheide, Geld auszugeben.
Das
die Entscheidung.
Ja.
Aber wenn jemand etwas tut, was ich vermeintlich erlebe, als die nehmen oder kosten mehr Geld, mein Geld, als die zusteht oder als ich gut finde. Das ist, wo der Knopf gedrückt wird bei den Selbsterhaltenden. Also die können großzügig sein, wenn die es wollen.
Das kenne ich definitiv, ja.
Na? Aber wenn jemand anders etwas tut.
Das kenne ich auf jeden Fall, ja.
Dann kann die Reaktion sehr heftig sein.
Das für mich geht eigentlich gar nicht.
Ja, ne?
Ja, nee. Das geht nicht für mich. Nee.
Und da ist dieser Umgang mit Geld, wenn man es will, also ich glaube, man muss es wirklich wollen. Wir brauchen viel Wille, um eine Haltung zum Geld zu entwickeln. Wir brauchen viel Wille. Und wir brauchen viel, ich glaube, Information über uns, die Selbstreflexion, das ist gut informiert. Du kannst ganz ehrlich sagen, ich bin geizig. Das ist doch gut, dass du diese Information hast. Und ich hoffe, dass du sehr viel Akzeptanz und Wohlwollen damit als Praxis machst. Weil es ist nun mal ein Teil von, ich habe das gemacht mit schottisch sein, also die schottische Erziehung, weil ich weiß, dass, ich habe es nie als geizig erlebt, weil die haben ja halt nicht so viel, aber ich finde es genauso großzügig, wenn jemand mit 9 Teelöffel Mehl und 9 Teelöffel Zucker und ein bisschen Milch und ein Ei und ganz schnell mal eben ein paar Pancakes macht, weil jemand zum Tee kommt. Ich finde das genauso großzügig wie jemand, der eine Torte, was weiß ich, eine Lübecker Marzipantorte mitbringt, für wie viel Geld. Also für mich ist die Intention dahinter, ist das die Großzügigkeit, die Gastfreundschaft und der schnell was machen für eine andere Person. Das ist für mich die Gastfreundschaft.
Ja, das stimmt.
Also die Haltung zu entwickeln zu Geld braucht viel Information von dir, Selbstreflexion. Ich finde, Input von anderen tut gut, mündliche Tradition tut gut, dass man drüber redet. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Und dass man das Recht hat, seine eigene Haltung zu finden. Also ich darf geizig sein, wenn das meine Haltung ist. Und ich merke, das steht mir, das passt zu mir. Und ich darf großzügig sein, solange, und dann gibt es bestimmte Grenzen, Parameter. Es darf nicht schädlich sein für dich oder für andere. Und es darf nicht, ich sag mal, zu viel Energie verbrauchen oder zu viel Energie zurückhalten, was ja weniger lebendig macht. Also ich will leben, möchte bitte ein Teil von dieser Haltung sein.
Ja, und da will ich nochmal auch drauf zu sprechen kommen, auf dieses Genug. Also wir haben ja vorhin gesprochen, es muss genug sein. Also zumindest ist es unsere Haltung. Und dann ist natürlich die Frage, wann ist es genug? Und das ist natürlich auch, was du sagst, jeder braucht seine eigene Haltung. Das ist natürlich sehr individuell. Wann ist es genug? Was heißt genug für mich und für dich, Pam? Und was heißt genug für eine andere Person, die jetzt vielleicht zuhört? Für manche ist genug einfach 2500 Euro brutto, was auch immer, netto, wie auch immer. Und für manche ist genug halt einfach, nee, ich will einfach einen Porsche fahren und da habe ich Lust drauf und das will ich mir leisten und das ist für mich ein Spaß am Leben und so. Und dann ist das genug. Also ich glaube, was nur sehr wichtig ist, ist der bewusste Umgang damit. Und auch da, wir sind jetzt wieder bei Ego dem Selbst, dem wahren Selbst. Also sagt mein Ego, dass ich diesen Porsche brauche, oder ist es was aus dem Innern kommt sozusagen, ne, was durch mich durchgeht und sagt, ich liebe Fahrgefühl, ich gehe gerne, weiß ich nicht, auf die Rennstrecke, was auch immer, Beschleunigung, das Verarbeitung des Leders, da habe ich richtig Glück dran, das erfreut mich innerlich total. Dann finde ich, ist es eine ganz andere Haltung, als wenn man den Porsche kauft, weil man meistens sehr unterbewusst irgendwas zeigen will von sich oder das Ego sagt.
Absolut. Also wie viel Stress ist in dieses Wollen? Wie viel Angst ist nicht zu schaffen? Wie viel Anstrengung, Überanstrengung? Muss ich mich komplett distanzieren von meiner Familie, weil ich nur noch arbeite, um ein Porsche zu fahren? Oder kann ich es mal eine gewisse Balance einfügen in unsere Familiensituation? Mit einigermaßen Balance mit Familie und Arbeiten und Zeit für die Familie und die Kinder und anderen mitnehmen. Und also und es ist, wir merken, es ist eine rein subjektive, persönliche Erfahrung. Meine Bitte ist, bitte alle drei Zentren dabei haben. Also wie gesagt, sich gut informieren, um eine Haltung zu entwickeln, sehr viel Akzeptanz und Wohlwollen für das, was du erkennst. Ob du erkennst, ich kann nicht mit Geld umgehen, oder ob du erkennst, ich kann sehr gut mit Geld umgehen, oder ob du erkennst, oh, ich merke, ich habe richtig Angst, es auszugeben. Also es ist ein Angstfaktor für mich. Also alle diese Dinge einfach erstmal über dich reflektieren, erkennen, aber dann auch akzeptieren mit viel Akzeptanz und Wohlwollen. Ich habe ein tiefes Vertrauen, sicherlich über die Jahre entwickelt, dass die Haltung, die ich entwickelt habe, für mich gut ist. Da habe ich ein tiefes Vertrauen. Also mich kann eigentlich, gut, man weiß nie, was morgen passiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas mich erschüttern könnte. Aber das war natürlich viele Jahre. Es war Arbeit, doch, es war Arbeit. Also es lohnt sich und das ist dieses Thema, was wir hatten mit Altern. Du darfst ein bisschen weiser sein, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast. Aber die Arbeit dahin finde ich schon auch interessant. Also viel Information, Selbstreflexion, Akzeptanz und Wohlwollen und dann auch bestimmte Dinge ändern. Das auf jeden Fall auch. Mich hat das viel gekostet, höhere Rechnungen zu schreiben. Das hat mir viel gekostet. Das war nicht einfach. Überhaupt Rechnung zu schreiben ganz am Anfang. Also wenn ich so gucke, meine Entwicklungsstufen, ne, so um hier heute Enneagram Germany, umsonst arbeiten war ein leichtes. Es hat kein Arbeitsaufwand im Sinne von Verwaltung und so weiter. Also ich habe viel gelernt auf meinem Weg. Mhm. Stell ich fest.
Ich würde gerne das Thema, was du angesprochen hast, Druck, nochmal aufgreifen, weil das Spannende ist ja nicht nur der innere Druck vielleicht, der vom Ego aufgebaut wird um etwas Geld auszugeben oder was irgendwie Teures sich zu kaufen, ein neues iPhone, was auch immer es sein kann. Und sondern auch, es gibt ja auch noch sozialen Druck. Also es ist ja schon so, dass man sehr beeinflusst wird von der Umgebung, in der du bist, von den Eltern, von der Kultur. Also wenn man drüber spricht, sowas wie Hochzeiten, Rituale, Weihnachten, Geschenke kaufen oder nicht und so weiter und so fort, Geburtstage. Da ist ja auch schon sozialer Druck. Also zum Beispiel, wir erleben es jetzt gerade bei uns. Also wir haben keinen Freundeskreis mehr und auch keine Familie mehr, wo kein Kind unter 2 Jahre dabei ist. Also wir haben, ich würde mal sagen, von 15 Freundespärchen haben wir 15, die ein Kind haben, jetzt unter 2 Jahre alt. Und also kauf mal für 15 Freunde, die dich zum Geburtstag einladen, 15 Geschenke, 15 Welcome to the World, schön, dass du geboren wurdest, 15 Weihnachten, 15, also das ist irgendwie auch sozialer Druck, natürlich, und die Frage ist, wie weit gehst du da mit, wie weit entziehst du dich dem, was machst du, auch bei Hochzeiten, ne? Musst du den fünften Cousin dritten Grades noch aus dem, weiß ich nicht woher, einladen, um 100 Leute zu bedienen und an einer weißen Tischschusse mit 5-Gänge-Menü zu sitzen? Oder reicht's einfach, wenn du, ich sag mal, in einem Schrebergarten eine Pagode aufstellst und grillst und 50 Leute sich Pappteller holen? Ne? Also das ist halt auch die Frage, mit dem sozialen Druck und dem Auswirkung auf Geld.
Absolut. Und auch dazu ist die Haltung für mich der absolute Schlüssel. Der absolute Schlüssel. Es ist mühevoll, die eigene Haltung zu finden. Aber die ist, wenn man sie gefunden hat, enorm befreiend. Weil solche soziale Druckgeschichten, es gibt trotzdem etwas, was anpasst an eine Situation, das gibt es schon, aber ich erlebe keinen Druck mehr oder keine Angst mehr oder kein Mitmachen müssen oder wie schön, wie die das machen, wie schön. Und wir alle wissen, dass die allerbesten Partys sind nun mal nicht immer die, wo alle in Reihenglied auf dem weißen Tischdecke sitzen. Das wissen wir doch, oder?
Ja. Das ich ja, einfach, ich ja.
Ja. Also wir wissen, dass diese Interaktion mit Menschen, darauf kommt es an, und können wir zusammen uns unterhalten und Spaß haben und neue Menschen kennenlernen und haben wir eine richtig schöne Erfahrung zusammen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine lockere, freundliche, offene, interessierte Atmosphäre und dann auch mit so, gut, für mich, ich finde es immer noch schön, so einen schönen Drink und schönes Essen und wenn noch ein bisschen Musik getanzt wird, ich finde es immer noch schön am Ende, aber ich muss es jetzt nicht den ganzen Abend haben. Und zu sehen, dass Menschen Spaß haben. Also mir macht es viel Spaß heute zu sehen, dass die Menschen gut zusammen sind und interagieren und Spaß zusammen haben. Das ist für mich eine sehr gelungene Situation, Party und so weiter. Und das sind die, die ich liebe. Und ob der jetzt in ein teures Hotel ist oder eben unter ein Pagode im Garten irgendwo, ist mir echt, echt egal.
Ja.
Was ich schon gerne heutzutage mag, ist ein bisschen bequeme Stühle, wenn es den ganzen Abend gehen soll. Also ich finde es schwierig, wenn es nur so harte Metallstühle sind. Die finde ich wirklich sehr hart.
Ja, ich komme mit Bierbänken nicht klar. Das finde ich schwierig.
Bierbänken, ja.
Ja, wenn man keine Lehne hat, das ja. So 4 Stunden auf Bierbank ist für mich puh.
Ah, interessant, das hat Axel auch. Das hat Axel auch. Ich merke das nicht so, ob eine Lehne. Hier bei Cliff, ne, wir sitzen ja oft und ich liebe die Runden, wo es so luftig ist und guckst aufs Wasser. Ich liebe das, aber Axel muss immer einen Stuhl mit Lehne haben, ne, und die sind nicht da. Okay.
Ja, also
Druck. Druck, in welche Rolle spielt, ist es Energie? Druck heißt, dass die Energie getriggert wird durch irgendein Stress. Ob ich ein Müssen oder Angst, soziale Angst oder Image oder vielleicht ungenügend sein, wenn ich im Kopfzentrum bin, kann das Gefühl von ungenügend sein aufsteigen, wenn ich nicht genug, also wenn ich nicht Zugehörigkeit habe im Sinne von, was das Thema ist für diese Leute. Dann tut, glaube ich, haben Kopfzentren überhaupt kein Problem. Aber wenn da so ein bisschen, ich könnte hier dumm erscheinen oder so, sowas könnte Schwierigkeiten machen. Und ich glaube, für alle ist doch, es stimmt das, für alle ist doch das Thema, egal wie viel, egal wie wenig Geld ich habe, kann ich selbstbewusst mich vertreten zu diesen Situationen. Also wenn ich selber meine Arbeit gemacht habe, selbstbewusst zu sein mit der Situation, so wie es ist. Ich habe ja das Bild, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, ich habe es überlegt in Zeiten, wo auch bei uns irgendwas ein bisschen bedrohlich irgendwo im Hintergrund war und wir wussten nicht, wie es ausgehen würde. Ich habe das Bild entwickelt, okay, ein Zelt, vielleicht noch ein paar andere Zelte mit netten Leuten, die auch gerade pleite gegangen sind oder irgendwie, denen es schlecht geht. Dann könnten wir einen Hund haben. Das können wir ja leider nicht in unserer Wohnung. Also dann könnte man einen Hund haben. Also solange die Menschen nett sind und wir können uns gut unterhalten, es gibt so eine Art Gemeinsamkeit im Umgang mit einer schwierigen Situation, wäre für mich die Lösung, und dann kriegen wir es hin. Dann kriegen wir es hin. Und das Bild hat mir unheimlich gut getan. Und ich meine, wir haben das Glück, dass nie wirklich was Schlimmes passiert ist. Aber wir haben Situationen gehabt, wo es irgendwie da so ein bisschen rumdrohte. Und ich glaube, ein Bild zu haben, Worst-Case-Szenario, das habe ich vielleicht von die Sechsern abgeguckt, kann auch sehr erleichternd sein, weil dann merkst du einfach, okay, da werde ich auch mit umgehen, wenn es wirklich so wäre. Also deine eigene Haltung zu deiner Situation mit Geld, ob es eine sehr positive ist oder eine sehr problematische, es braucht schon dieses Akzeptanz, Wohlwollen, Ho'oponopono, ja, dann ist es so.
Ich würde das auch bestätigen, nochmal mit einer Studie oder mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Das finde ich nämlich ganz spannend. Also damit wollte ich auch so fast enden. Und zwar auch wieder Hidden Brain, dieser Podcast, den ich schon erwähnt hatte. Also ein Podcast aus Amerika. Und ich weiß nicht mehr genau, wie die Folge heißt. Die ist schon etwas älter. Auf jeden Fall wurde Psychologe Dacher Keltner eingeladen von UC Berkeley. Und da ging es um die Erforschung von Machtstrukturen und Machtdynamiken, unter anderem auch Geld. Also Geld und Macht sind ja sehr eng miteinander verbunden. Und es ging auch um Korrumpierbarkeit. Also wie wird ein Mensch korrumpiert, wenn er Macht bekommt, wenn er Geld bekommt? Und das Interessante ist, was diese Studien gezeigt haben, ich gehe jetzt einfach ein bisschen durch, dann können wir drüber sprechen. Wir dachten immer als Menschheit, oder wir denken meistens im Schnitt, dass Menschen, die schlecht sind, die korrumpierbar sind, kommen an die Spitze. Aber das Spannende ist, dass als sie das analysiert haben, dass es kommen gute Menschen an die Spitze. Und die Macht, die sie dann haben, wenn sie an die Spitze kommen, macht sie zu schlechten, jetzt in Anführungsstrichen schlechten Menschen, weil einfach unsere Struktur, unsere Gehirne so funktionieren als Menschen. Mehr Macht bedeutet nämlich, dass auch sich die Art verändert, wie man ist. Zum Beispiel, wenn ich mehr Macht habe, dann spreche ich energischer. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe mehr Macht, spreche ich energischer und auch rude. Was ist rude auf Deutsch?
Unhöflich.
Ja, genau. Also spreche ich auch unhöflicher, wenn ich das Gefühl habe, ich bin machtvoll. Zum Beispiel, ich nehme auch mehr Ressourcen von anderen. Ich flirte nicht so, wie man's, also ich bin aggressiver im Flirten, auch bei sexuellen Handlungen. Und auch ich bin mehr dazu geneigt zu mogeln, wenn ich 50 Euro gewinnen kann oder $50 in dem Fall gewinnen kann. Also das Ding ist, was sie dann tatsächlich auch erforscht haben, wenn man sich machtvoller fühlt, dann verliert man auch die Fähigkeit, die Emotionen anderer Menschen, die Gesichtsemotionen anderer Menschen besser, also zu lesen. Also man verliert die Fähigkeit, die Emotionen anderer Menschen zu lesen. Und das ist halt wirklich interessant. Also nur letzter Punkt, wie die das gemacht haben. Die haben einfach Menschen in eine Situation begeben, gleiche Ausgangssituation, und die haben Menschen in eine machtvolle Situation begeben und haben dann eben geguckt, alle diese Sachen, wie verändert sich die Kommunikation und so weiter. Und da sind diese Ergebnisse rausgekommen. Und das finde ich schon sehr wichtig, gerade wenn man es wieder zurück auf die Haltung bringt, was du gesagt hast. Wenn ich weiß, dass ich als Mensch einfach grundsätzlich korrumpierbar bin, sobald ich machtvoller oder mehr Geld habe. Es ist einfach menschlich, dass ich korrumpiert werde. Wie kann ich mich darüber zurückentsinnen und zurückbringen in diese Haltung von etwas für andere Menschen zu tun oder nicht diese Macht auszunutzen und so weiter.
Ja, ja. Und da ist der Schlüssel, die Selbstreflexion, es von sich zu wissen, ob es durch einen Podcast mir bewusst wäre oder ob ich es selber, aber es von mir zu wissen, Akzeptanz und Wohlwollen, genug Informationen, vielleicht mit anderen drüber reden, und das ist die gute Basis, um dann dazu eine Haltung zu finden. Es ist vielleicht selten genug, dass ich sage, naja, so schlimm ist es nicht. Oder es ist vielleicht tagtägliches Brot, wo ich wirklich merke, das will ich nicht. Also ich will schon gar nicht, dass eine materielle Einfluss mich so verändert zum Nachteil. Das will ich nicht. So viel Macht möchte ich eine Außerinstanz nicht geben.
Ja.
Und wenn wir irgendwie was von die drei Zentren bisher erlebt haben und die Wirkung von Akzeptanz und Wohlwollen erlebt haben im Körper, dann wissen wir, was sich gut anfühlt. Und es fühlt sich nicht gut an, andere schlecht zu behandeln. Das fühlt sich nicht gut im Körper an, wenn wir wach genug sind, um da mal hinzuspüren. Also es geht uns einfach besser, auch wenn wir schwierige Menschen in schwierigen Situationen, die es ja nun immer wieder gibt, auch wenn wir in diese Situation gut mit der Situation umgehen. Ich schaffe das auch nicht immer. Aber ich merke ganz genau, dass ich mich in der auch nicht wohlfühle. Also es ist ein ganz unangenehmes Körpergefühl, weil ich merke, da warst du aber nicht so geerdet oder da war dein Tonlage nicht so nett.
Ja, ja.
Wäre nicht nötig gewesen. Ich habe ein bisschen überreagiert. Aber Akzeptanz und Wohlwollen. Ich bin auch nur ein Mensch.
Ja, und abschließen möchte ich tatsächlich mit dem letzten Gedanken, den ich noch habe zu diesem Thema. Und zwar, wie sich meine Haltung auch verändert hat von damals zu heute im Umgang mit Geld ausgeben. Für mich ist es, ich versuche immer weniger materielle Dinge zu kaufen und immer mehr, ich sag mal, Erlebnisse zu kaufen. Also wenn man sich nämlich anguckt, was Erlebnisse im System, mit dem Gehirn, mit der Emotionalität, mit dem drei Zentren fühlen, also mit den fünf Sinnen machen, dann ist es einfach für mich viel mehr wert, 100 Euro für ein Konzert auszugeben, im Zweifel, wo ich, oder sagen wir mal 50 Euro ist wahrscheinlich realistischer bei den Leuten, die ich mir angucke, 50 Euro für ein Konzert auszugeben und eigentlich wahrscheinlich mich ein ganzes Leben daran zu erinnern, an diesen einen Abend, wo diese Person auf der Bühne stand, vielleicht mit dem Publikum interagiert, was auch immer. Also ich kann mich jetzt noch erinnern an Konzerte, wo ich 18 war. Und im Vergleich zu 100 Euro oder 50 Euro für irgendwas auszugeben, was irgendwo in der Ecke steht oder was ich vielleicht auch manchmal benutze, aber was mich jetzt nicht weiterbringt, also wirklich nicht essentiell als materielles Gut notwendig ist. Und da habe ich ganz klar die Haltung geändert, auch so im Sinne von ein Urlaub, also früher war ich nicht so der Urlaubsmensch, so dass ich gesagt habe, ich muss irgendwie die Welt bereisen. Aber je mehr ich gemerkt habe, was das für Erlebnisse im Körper und gemeinschaftlich mit anderen Menschen, was das bedeutet, in Urlaub zu fahren und da neue Erlebnisse zu machen, desto mehr habe ich es wertschätzen gelernt, dafür auch Geld auszugeben, im Vergleich zu materiellen Dingen, ne? Das ist halt wirklich so. Also wie viel ich zum Beispiel, ich bin ja 8 Wochen durch Japan gereist mit dem Backpack, wie viel ich davon immer noch mitnehme, das war 2018, und wie viel ich jetzt noch, oder 2019, wie ich jetzt noch davon so in mir mittrage, von der Kultur in Japan, und ja, das könnte kein materielles Gut jemals ersetzen.
Sehr schön, sehr schön. Erfahrungen.
Und du hast ja auch beschrieben mit den Seminaren und den persönliche Entwicklung und als du auf dem Weg warst, dich zu erweitern. Das sind ja Erlebnisse.
Es sind Erlebnisse und zu lernen. Also genau. Ich war wie so ein Staubsauger. Immer wenn ich was gehört habe und meine Reaktion, darüber muss ich noch mehr wissen. Also ich meine eben ein jüdischer Rabbi in Kanada. Ne? Und dann diese Kinoerfahrung, wo Helen alle religiösen Repräsentanten da interviewt hat, oder ganze Kino, diese Atmosphäre, was ich erlebt, das werde ich nie vergessen. Und das erste Mal alleine unterwegs zu sein, ich bin wirklich alleine unterwegs gewesen. Und ich habe irgendwann Rafting, ich habe da irgendein Schild gefolgt, ich hatte ein es war purer Zufall, ich habe ein unheimlich tolles Auto, ich habe einen Cadillac, einen großen weißen Cadillac bekommen, weil die kein anderes Auto am Flughafen hatten, für mich mitzunehmen. Also eben ein Upgrade schlechthin. Und damit bin ich durch die Gegend gefahren und ich sah ein Schild und das ging um, es war nicht direkt Rafting, es war so runde Gummischlauche und die gehen irgendwo oben im Fluss rein und dann irgendwie findest du deinen Weg da unten, kommt es an. Und das habe ich bin die Straßen, diese Schilder gefolgt und habe es einfach gemacht und ich hatte keine Ahnung. Ich kannte den Fluss nicht, ich kannte mich da nicht aus, ich hatte keine Ahnung, wo es unten ankommt. Weißt du, mein Spiritual Bungee Jumping habe ich echt in die unterschiedlichste Art und Weise gemacht. Aber ich und Wasser sowieso, und es war so, und es war natürlich schönes Wetter, und es war so traumhaft, und man würde gerüttelt, und ich konnte nichts tun. Ich musste komplett loslassen. Ich konnte nichts tun, außer mich durchschütteln lassen und von diesem Fluss irgendwo hintragen lassen und irgendwo ankommen. Und ja, das sind Erfahrungen. Ich glaube, da bin ich also 10 Stufen weitergekommen mit Selbsterfahrung, Befreiung, Selbstbewusstsein, wie schön es ist, einfach für sich alleine in Erfahrung unterwegs zu sein und dieses Eins mit der Natur zu sein. Und diese Erfahrung mit in Afrika, eins mit der Natur zu sein. Und es wird immer intensiver, je mehr man mit sich und die 3 Zentren gearbeitet hat. Das wird so eine in jede Zelle eine ganz körperliche Erfahrung. Und das ist doch einfach großartig.
Ja, und das Schöne an Erlebnissen ist ja sogar, dass es nicht mal viel kosten muss, ne? Also alleine schon, du nimmst dir eine Decke mit, machst irgendwo ein Picknick an irgendeinem Ort, wo du immer mal, den du ganz schön findest, wo du denkst so, oh, da würde ich gerne mal sitzen, und dann nimmst du einfach eine Flasche Wein und irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Brot, und dann hast du echt ein Erlebnis auch. Vielleicht noch eine kleine, wir würden auf jeden Fall einen kleinen Lautsprecher mitnehmen, ein bisschen Musik hören, und ja, also das kann ich nur jedem, wenn jemand zuhören will und fragt, was soll ich mit meinem Geld tun?
Ja.
Also Erlebnisse würde ich ganz oben auf die Liste stellen, als wenn jemand zuhören will.
Sehr gut, sehr gut. Und auch dieses Wort Picknick, das ist ja nun bei uns in Großbritannien einfach der Kultur schlechthin. Es werden überall Picknick gemacht, Konzerte und überall. Mhm. Und wirklich, es ist so günstig. Also in diese Zeiten, die ich erwähnt habe, wo es bei uns echt leicht bedrohlich war finanziell, da weiß ich genau das. Ich habe genau für 20 Euro eingekauft für unsere Familie, um einen richtig schönen Picknick zu machen. Wir haben halt schöne Orte ausgesucht und es war einfach schön. Und da ist man halt nicht essen gegangen und all das, was viel Geld gekostet hätte, sondern, aber es war von der ganzen Erfahrung und Spaß und alles, es war doch schön. Also uns hat nichts gefehlt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Lernschritt. Das, wie, ich habe es gesagt, also Geld macht auf jeden Fall sicherer und glücklicher aus einer Situation, wo du Mangel hast. Das
ja. Absolut.
Absolut. Gar kein Zweifel. Aber es macht nicht glücklicher ab dem Punkt genug und Balance.
Ja, es gibt, glaube ich, die Studie, die das bestätigt. Ich glaube, ab 60.000 Euro im Jahr Verdienst. Das wurde so, glaube ich, ungefähr als Grenze eingeschätzt. Alles, was drüber raus ist, hat in der Glück, also in der Art, wie man Glück, wie glücklich man sich fühlt, überhaupt keine Auswirkungen mehr gehabt.
Ah, ja.
Ich glaube, bis 60.000 ist es dann so langsam stagnierend noch höher gegangen. Aber ab 60.000 ist fürs Wohlbefinden eigentlich nicht mehr so viel passiert.
Ja, ja, ja. Ja, und wir müssen sehr bewusst sein. Jetzt kommt das Wort Dankbarkeit. Die gehört mit in meine Haltung.
Mhm.
Also genug Balance, Dankbarkeit für was du hast. Und nicht immer gucken, was du nicht hast. Weil wir wissen, es gibt sehr viele Menschen in Deutschland und auch in England, die keine 60.000 im Jahr haben.
Ja, und viel, auch viele, die, müssen, ja, die meisten.
Und auch die müssen gut klarkommen. Und Kinder, die wollen auch, dass ihre Kinder gesund und glücklich sind und schöne Erfahrungen machen können und müssen Wege finden, extrem geizig mit Geld zu sein, um gut durchzukommen. Und das finde ich, dann ist Geiz eine Kompetenz. Also wenn ich das kann, dass ich sehr sparsam meine Familie eine schöne Erfahrung zukommen lassen kann und ich weiß nicht, ein Abendbrot mit ein Paket Schwarzbrot, ein Paket Käsescheiben, mit Glück Butter, aber es muss auch nicht unbedingt sein. Also ich finde, Käse auf Schwarzbrot kann man auch so essen. Vielleicht einen Apfel dazu, ein paar Tomaten, irgendwas. Also man kann sehr, sehr sparsam ein einigermaßen gesundes Essen anbieten, wenn sonst nichts da ist. Und ich glaube, diese Bewusstsein trainieren, es ist nicht so schlimm. Und klar, es ist wunderschön, wenn wir wieder vielleicht ein Gourmet essen wollen, aber also den Wert von diesen, das, was teuer ist, ein bisschen loszulassen. Ich finde trotzdem als Lust und Vergnügen und wenn es für uns passt und so, finde ich es schön, wenn es da ist. Aber dieses andere ist auch wertvoll, wenn wir das für uns erarbeiten.
Und mir fällt gerade noch ein, auch dazu gibt es Studien, tatsächlich spannenderweise, auch jemand anderem etwas zu kaufen oder jemand anderem eine Freude zu machen, macht viel mehr Glücklichkeit, als das Gleiche für sich zu machen.
Ja, ja.
Also wenn ich dir eine Blume kaufe, weiß ich nicht, dann würde das sehr viel mehr für mich glücklicher machen. Also mich selber, obwohl ich dir eine Blume kaufe, würde es mich auch glücklicher machen, als wenn ich mir selber diese Blume kaufe. Das ist auch ein schönes Paradox. Also wer großzügig sein will oder wer anderen Menschen eine Freude bereiten will, ich glaube, das ist auch ganz spannend. Ja.
Sehr schön. Sehr schön.
Ja, die hoffnungsvollen Themen am Ende, ne, Pam, bevor man...
Absolut.
Geld kann ja auch echt belasten. Also ich will da so nicht, ja, ich will nicht unbedingt die...
Ja. Auf jeden Fall. Es kann eine Quelle für unheimliche Stress und Angst sein. Mhm. Es kann unheimlich viel Energie binden.
Ich kenne es auf jeden Fall, ja.
Ja. Und wenn es ganz unschön ist, es kann eine Quelle, wo Liebe und Hass sich auf eine ganz ungute Art und Weise austauschen. Das sehen wir doch in Mediation manchmal oder wenn Paare sich trennen oder Liebe und Hass können sich ganz schnell austauschen, weil ähnliche Energie und ähnliche Energiequelle, das muss man wissen. Nur in Hass ist die Wut und die Schmerz, die emotionale Schmerz nicht verarbeitet, noch nicht geklärt, verarbeitet, noch nicht gesehen, noch nicht angenommen, noch nicht geliebt von dem Person selber, das er lebt, aber auch von der Person, der Trigger gedruckt hat. Da sehen wir, wie ungut es wird, wenn das nicht verarbeitet wird. Also ja, Geld ist eine Quelle für großes Glück, große Lust bedienen, viel Energie, und es braucht unseren guten Umgang damit, es braucht unsere Arbeit, eine reife Haltung zum Geld zu entwickeln für uns, und da brauchen wir Inputs und Informationen, Akzeptanz und Wohlwollen und eine Bereitschaft, Dinge zu ändern, also die Arbeit zu machen, mein Wille zu aktivieren, meine persönlichen Erfahrungen zu aktivieren, um eine gute Haltung zu entwickeln. Also ich empfehle hier nicht, meine Haltung ist die richtige zum Geld. Das tue ich nicht. Ich glaube, drüber reden ist vielleicht hilfreich. Aber also wir haben jetzt hier Balance, genug Dankbarkeit.
Das ist sehr wichtig.
Großzügigkeit für andere.
Ich würde Erlebnisse noch
auf jeden Fall. Erlebnisse, unbedingt Erlebnisse, ja. Dass, wenn man es ausgibt, nicht nur für die materielle Welt per se, sondern Erlebnisse und auf alle fünf Sinne ist Bereicherung. Es ist eine Form von Reichtum, wenn wir alle fünf Sinne offen, aktiv im Leben haben. Auf guten Empfang.
Ja, das ist doch ein schönes Zusammenfassung, schönes Schlusswort. Danke, Pam. Ja. War ein sehr reichhaltiges Thema doch. Ich dachte, wir reden eher kurz, 45 Minuten. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde 15. Also es war doch mehr, als ich dachte, da drin in dem Thema. Ja, wenn ihr, wie soll ich das jetzt? Jetzt ist natürlich spannend, ne? Wenn ihr Geld ausgeben wollt, dann kommt zu uns in die Seminare. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen humorvoll natürlich, aber wir haben auch Erlebnisse für euch. Jetzt bin ich ein bisschen, wie soll man sagen, frech wahrscheinlich. Aber
mehr ein Impuls zur Bescheidenheit. Ich höre schon, wo du es nicht mehr ganz so laut aussprechen magst.
Ja, genau. Ich merke auch so, ich glaube, so richtig jetzt Werbung machen für, während wir über Geld sprechen, dass jetzt Leute uns Geld geben, irgendwie passt das nicht für mich gerade innerlich.
Ja, ja.
Aber naja, die Leute wissen ja zumindest, wo sie uns finden. Ich glaube,
Enneagram Germany. Also, falls sie Erfahrungen mit uns machen wollen, lassen wir es das so sagen, dann ist es die Möglichkeit auf der Webseite oder gerne eine E-Mail an lena@enneagramgermany.de.
Ja, genau, so lassen wir es doch, oder?
Genau.
Okay.
Danke für die Anregung wieder, Philipp.
Ja, danke auch.
Ich lasse mich darauf ein und vorher denke ich immer, worüber werden wir denn reden? Aber es ist doch immer wieder irgendwie ergiebig.
Ja. Okay, Pam.
Okay, dann bis bald. Danke. Ciao. Tschüss.